Willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei Maidons Meinung und hallo Alfred.
Hallo, das war ja mal eine kurze Einführung.
Ganz kurz dafür starten wir jetzt etwas ausführlicher in die Sendung. Bevor wir nämlich zu den Einzelwerten kommen, möchten wir auch so ein bisschen über die allgemeine Marktlage sprechen. Wird immer noch beeinflusst von Konjunkturdaten und Inflationsdaten. Da ist uns auch was mitgebracht, das können wir uns nochmal visuell anschauen, wie es da momentan um die Lage
genau, in der letzten Woche gab es ja sehr wichtige Inflationszahlen, und zwar den Konsumentenpreisindex, also die eigentliche Inflationsrate, und den Produzentenpreisindex in den USA. Beide Daten sind weitaus weniger stark ausgefallen als erwartet. Also die Inflation war schwächer als gedacht. Mhm. Und das sieht man hier, das ist der Produzentenpreisindex. Da sieht man diesen, zurück bis 2000, letzten 23 Jahre, da sieht man diesen massiven Anstieg, den wir hatten im Jahr 2021 in der Spitze rauf bis 7%. Ich dachte, es war sogar mehr. Egal, man sieht aber hier, es kam jetzt doch deutlich zurück, die Zahlen. Deutlich relativ. Wir sind immer noch nicht da, wo wir herkamen. Wir sind jetzt bei 5% im Vergleich zum Vorjahr. Wie gesagt, das war deutlich weniger als erwartet. Und man ist zumindest wieder auf dem richtigen Weg. Und jetzt kommt der Produzentenpreisindex, der eigentlich vorläuft, weil das sind ja die Preise, die die Produzenten einkaufen und die dann irgendwann auch beim Verbraucher hoffentlich ankommen oder eben bei den Unternehmen als Marge, kann auch passieren. Passiert doch gerne in Inflationszeiten, dass die Firmen dann sich davon Marge abschneiden. Der Produzentenpreisindex ist tatsächlich runtergekommen unter 3% und ist damit wieder auf dem ungefähr dem Durchschnittsniveau der letzten 20 Jahre. Also da sieht man mal, wie schnell das gehen kann. Dieser massive Anstieg bis über 10%, jetzt sind wir wieder bei unter 3%. Also das sieht ganz gut aus, dass die Inflation zurückkommt. Und das wiederum wird dann auch dazu führen, hoffentlich, dass die US-Notenbank den Fuß vom Gas nimmt und vielleicht nochmal im Mai die Zinsen anhebt. Da ist ja die nächste Sitzung nochmal 0,25%. Aber dann erstmal nicht mehr. Und der Markt geht ja davon aus, dass in der zweiten Jahreshälfte dann sogar die Zinsen wieder fallen. Hoffen wir, dass es so kommt, denn das wäre natürlich gut für die Aktienmärkte. Insoweit diese Daten deuten zumindest schon mal darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit doch recht hoch ist, dass die Inflation, wenn auch nicht weg ist, die aber doch sehr stark wieder zurückkommt in Regionen, die normal sind.
Das ist die Zinsangst. Die Zinssorgen der Anleger werden wieder kleiner und
das Aktieninteresse entsprechend größer.
Da sollen wir jetzt mal gucken, ob wir auf Einzelwerte blicken. Wir starten mit Netflix, wo heute Abend nachbörslich die Zahlen vorgelegt werden. Mhm. Wenn wir uns zurückerinnern, vor genau einem Jahr, als die Q1-Zahlen vorgelegt wurden, da gab es zum ersten Mal einen Abonnentenschwund. Genau, und das hat für den ordentlichen Schock, man sieht es jetzt sogar noch, gesorgt.
Ja, genau, da sieht man
es. Aktie.
Genau, ein Jahr her. Ich glaube, über 20% ging es nach unten an einem Tag. Man sieht aber auch, seitdem hat sich die Aktie schön erholen können. Immerhin von deutlich unter 200 auf über 300, also sogar fast verdoppelt. Wir haben die 200-Tage-Linie wieder überschritten und wie gesagt, jetzt stehen Zahlen an. Netflix hat ja jetzt in letzter Zeit ein paar Mal sehr gute Zahlen vorgelegt. Was man nicht mehr macht, man gibt keine Prognose mehr ab, was die Nutzerveränderungen betrifft. Das hat man sich abgewöhnt, weil das wahrscheinlich doch dann zu wild geworden ist, aber auf die Zeit kommt es auch dieses Mal wieder an. Der Markt erwartet so knapp 2 Millionen neue Nutzer im ersten Quartal und daran wird sich dann auch Netflix messen lassen müssen, ob es dann mehr oder weniger als diese 2 Millionen werden. Dementsprechend auch dann die Reaktion der Aktie. Gewinn und Umsatz sind bei Netflix immer nur zweitrangig, wobei natürlich man auch darauf mal achten muss, denn Netflix muss natürlich auch profitabler werden. Man gibt immer noch extrem viel aus für neue Produktionen, was man ja auch machen muss, auch weil man mehr Konkurrenz bekommen hat in letzter Zeit. Durch Apple, durch Disney gerade allen voran. Also ich denke mal, dass Netflix es schaffen wird, auch weiter vernünftig zu wachsen. Und ich denke auch, dass die Zahlen ganz gut ausfallen. Darauf spekulieren würde ich allerdings nicht. Wie gesagt, Netflix ist immer alles möglich. Aber es ist eine Aktie, glaube ich, die man dennoch halten kann. Ich hatte ja eine Zeit lang mal so ein bisschen geschwankt. Die Aktie ist auch im Sparplan meiner Tochter.
Du wolltest ja.
Ja, ich habe überlegt. Aber dann habe ich mich entschieden, ich lasse sie jetzt drin. Das Gute ist ja beim Sparplan, wenn man immer einen festen Betrag investiert, dass man genau dann eben zu diesen Tiefskursen mehr Aktien bekommt.
Cost Average.
Ja, das geht natürlich nur auf, wenn am Ende der Laufzeit dieses Sparplans die Aktie auch höher ist. Und wenn sie dann ein neues Tief gemacht hat, dann nützt mir das ganze Cost Average nichts. Dann habe ich nicht die Kosten geaveraged, sondern den Verlust erhöht.
Ja, aber jetzt ist sie ja wieder gestiegen seit
Titelwesen. Ja, also ich denke mal, dass Netflix auch eine Sache ist, die auch langfristig Sinn macht, weil klar bekommt man mehr Konkurrenz, aber wenn man weiterhin die Qualität so hochhält, wie es Netflix schafft, und man hat ja jetzt auch neue Angebote angeführt, das werbefinanzierte Angebot, Man ist ja auch immer in der Lage, auf neue Marktgegebenheiten zu reagieren. Man macht das auch relativ zügig. Insoweit glaube ich, dass diese Nummer-1-Position, die Netflix eher immer noch hat, dass man die auch behalten werden kann.
Gut, dann sind wir gespannt auf die Zahlen. Wie gesagt, heute nachbörslich werden sie vorgelegt. Also US-nachbörslich, 22 Uhr unserer Zeit. Wir sind schon auf Apple, da müssen wir noch ein bisschen auf die Zahlen warten.
Anfang Mai kommen die erst, relativ spät.
Ja, die sind eigentlich immer eine der ersten mit, aber diesmal nicht. Dafür gibt es andere Themen. Man macht der Bankenbranche ein bisschen Konkurrenz, gibt ein eigenes digitales Bankkonto quasi und man will sich unabhängiger machen von China. Das ist nicht neu, das ist immer schon länger, aber da geht man jetzt wirklich massiv voran und investiert in Standorte in Indien.
Genau, das sind die beiden großen Themen. Also das mit dem Bank-Account, mit dem Sparkonto finde ich wirklich beeindruckend. Ich konnte es gar nicht glauben. Also Apple hat bekannt gegeben, dass man zumindest in den USA, nur in den USA leider, das wäre natürlich hier auch schön, dass man über seine Apple-Card auf sein Konto Geld einzahlen kann und dann 4,15% Zinsen bekommt. Das ist wirklich irre, auch für amerikanische Verhältnisse, denn dort bekommt man auf einem normalen Sparkonto gerade mal 0,4%, also das ist mehr als das Zehnfache an Zinsen. Denke mal schon, dass das genutzt wird. Es gibt sogar erste Analysten, oder nicht Analysten, sondern erste Stimmen, die sagen, das könnte zu einem Bankrun führen, dass jetzt viele US-Kunden das Geld von ihrer Hausbank abziehen und zu Apple rüberschieben, weil man statt 0,4% 4,15% zu bekommen, da werden doch einige Millionen, vielleicht sogar Milliarden verschoben werden. Und das ist natürlich gut für Apple. Man macht das zusammen mit Goldman Sachs. Man wird damit jetzt nichts verdienen, denn selbst Goldman Sachs zahlt seinen Kunden weniger als 4%. Aber es zeigt, dass Apple in der Lage ist, neue Geschäftsfelder zu erschließen, seinen vielen Kunden weit über eine Milliarde neue Möglichkeiten anzubieten und auch ganz fernab des normalen Geschäfts, denn das Bankgeschäft war jetzt sicherlich nicht zu erwarten, dass Apple da auch mitmischt. Also sehr beeindruckend. Und ja, das zweite große Thema ist Indien. Da haben wir noch ein Bild, glaube ich, dabei. Genau. Der gute Tim Cook ist vor Ort. In Mumbai ist der erste Shop eröffnet worden. Der zweite kommt in dieser Woche noch in Delhi dazu. Und Indien ist ein Markt, der ist für Apple sehr wichtig. Ist natürlich ein sehr großer Markt. Indien hat bekanntlich die meisten Einwohner der Welt. Aber Indien ist natürlich vom gesellschaftlichen Status noch nicht so weit. Also die teuren Handys verkaufen sich noch sehr schleppend. Aber immerhin, Apple hat im letzten Jahr 6,5 Millionen Geräte verkauft. Das ist im Vergleich zu China oder den USA, da verkauft man 50 Millionen mehr, noch relativ wenig. Aber wie gesagt, je besser es in Indien läuft, desto mehr Leute kaufen dann auch teure Handys. Und jetzt mit den neuen Stores hat man natürlich auch viel mehr Möglichkeiten in Hinsicht der Vermarktung. Apple produziert auch immer mehr in Indien, das kommt auch noch erfreulicherweise hinzu. Also das ist ein Markt, der für Apple noch sehr, sehr wichtig sein könnte und der auch sehr bedeutend ist und der im Moment dominiert wird von günstigen Anbietern, aber tatsächlich werden auch da die teuren Geräte immer besser verkauft. Das ist ein bisschen so die Situation wie in China vor ungefähr so 7, 8 Jahren, auch da war Apple noch relativ klein und jetzt verlagert man sowohl die Produktion nach Indien als dann auch der als neuer Absatzmarkt. Spannende Geschichte. Die Aktie, da kann man nur sagen, beeindruckend, wie Apple sich auf den Weg nach unten gehalten hat. Die Aktie kaum gefallen, also wenig gefallen im Vergleich zu anderen Tech-Aktien. Und wir sind jetzt auf einem neuen Jahreshoch fast. Und das Allzeithoch knapp über 180 ist auch nicht mehr weit weg, was wir 21 erreicht haben. Also das sieht alles gut aus und es spricht nichts gegen Apple. Gut, man kann sagen, die Aktie ist teuer, aber gute Aktien sind immer teuer.
Also wer auf ein Langfrist-Investment setzen möchte oder auf ein Lastunternehmen, der kann hier auf Apple setzen. Wir schon auf Tesla, die tatsächlich in dieser Woche noch Zahlen vorlegen werden. Mittwochabend ist es soweit. Es ist ein bisschen ruhiger geworden, was die Aktie angeht. Ansonsten um Elon Musk ist es nie ruhig gefühlt. Gründet Firmen SpaceX, aber es ist jetzt alles nicht so relevant wahrscheinlich, was Tesla
betrifft. Der Tag hat 48 Stunden bei Herrn Musk.
Mindestens.
Mindestens, genau.
Was gibt es bei Tesla?
Bei Tesla gibt es jede Menge Neues. Man hat nochmal die Preise gesenkt, weltweit, auch für alle Modelle. Und das ist das gleiche Spiel. Die einen sagen, das ist gut, weil man so mehr Autos verkaufen kann. Die anderen sagen, Tesla muss das machen, weil man sonst die Autos nicht verkaufen kann. Tesla verkauft seine Autos sehr gut. Das sind übrigens frische Zahlen vom Februar für Europa. Das Tesla Model Y, das meistverkaufte Auto in Europa im Februar, liegt deutlich vor dem Dacia und auch deutlich, wo ist denn der Volkswagen Golf? Da unten, ist er auf Platz 9 sogar nur. Vor allen Dingen die Wachstumsraten sind natürlich brutal, über 100%, weit über 100%. Aber zurück zu den Zahlen. Das entscheidende Thema wird natürlich sein, die Absatzzahlen sind ja schon bekannt. Wie haben sich diese Preissenkungen, die hier schon Anfang Januar durchgeführt worden sind, eigentlich die großen Preissenkungen, wie haben sich die auf die Marge ausgewirkt? Das heißt, wie sind die Gewinne von Tesla beeinträchtigt? Und darum muss man sich wieder fragen, ist es Tesla gelungen, die Produktionskosten vielleicht genauso stark oder vielleicht sogar noch stärker zu senken als die Preise für den Endkunden? Mhm. Wenn das gelungen ist, dann kann es sogar eine positive Überraschung geben, denn man hat ja oder man profitiert ja auch von den fallenden Lithiumpreisen. Man profitiert davon, dass überhaupt die Lieferketten wieder funktionieren. Tesla hat die Produktion nochmal optimiert. Da bin ich gespannt. Es ist so ein Wettlauf, kommt man hinterher. Aber ich gehe mal davon aus, dass Tesla und Elon Musk schon wissen, was sie für Produktionskosten haben und auch wissen, wie weit sie die Preise senken können, um immer noch gutes Geld zu verdienen. Das Entscheidende ist, und das ist der Grund für die Preissenkung, das ist nicht etwa, dass Tesla Angst hat, keine Autos mehr zu verkaufen. Man will sich einfach größere Märkte erschließen. Und das geht nur über gesenkte Preise. Denn dann erschließe ich mir eben neue Märkte, neue Zielgruppen. Und das sehen wir auch. Ich habe ein paar Grafiken mitgemacht.
Genau, schauen wir mal drauf.
Das kann man ganz gut erkennen.
Genau, wir schauen jetzt auf den Preisunterschied zwischen Verbrennern und...
Das ist sehr interessant. Das ist die Preisentwicklung oder der Preisunterschied zwischen elektrischen und Verbrennerautos in Europa, USA und China. Gelb ist Europa, blau ist USA und rot ist China. Man sieht, in Europa und in den USA sind Elektroautos immer noch deutlich teurer. Also 17, 18, 19, 20, 21 immer deutlich teurer. In Europa ist es ein bisschen weniger, in den USA sind sie deutlich teurer. In China sind Elektroautos seit 2018 schon günstiger als Verbrenner und wurden sogar noch günstiger. Und das zeigt auch, dass wenn Elektroautos günstiger sind, die Marktanteile schnell wachsen. In China haben wir mittlerweile über 20% rein elektrische Autos, also jedes fünfte Auto. Und wenn die Preise in Europa und in den USA auch noch runterkommen, dann wird es ähnlich laufen. Und auf der nächsten Grafik sehen wir auch nochmal, dass das wichtig ist. Das ist ein bisschen kompliziert, die Grafik. Ich versuche es mal einfach zu erklären. Diese unterschiedlichen Preisfälle sind die Preiskategorien von Autos. Also das Rote sind die ganz günstigen Autos unter 15.000 Euro. Mhm. Die gibt es in Europa und in den USA eigentlich gar nicht. Mhm. Also ein neues Auto für 15.000 Euro, wüsste ich nicht, dass das gibt. Vielleicht irgendein, nicht mal mehr ein Dacia vielleicht. Ja. Aber diese Preisklasse ist in China relativ wichtig. 20% der totalen Nachfrage, das ist dieser Balken, wollen diese Autos haben. Und bei Elektroautos sind witzigerweise auch 19% werden angeboten in dieser Preisklasse. Und ohnehin, das ist die nächst teure Preisklasse, das deckt sich ziemlich genau, das Elektroautoangebot mit der tatsächlichen Nachfrage. Das sieht in Europa und in den USA ganz anders aus. Hier ist bei Elektroautos vor allem die teure Preisklasse sehr stark, während die Nachfrage natürlich in dieser Preisklasse nicht so hoch ist. Also in China ist der Markt schon quasi etabliert und hat sich dem normalen Markt angepasst, der Elektroautomarkt in den USA und Europa noch nicht. Da sind die Preise einfach zu hoch und deswegen ist die Nachfrage auch nicht so groß.
Wir haben noch eine weitere Grafik von ARK Investment, glaube ich sogar, wird uns jetzt eingeblendet.
Und das zeigt relativ deutlich, wie wichtig diese Preissenkungen sind und wie groß oder wie stark sich der Markt vergrößert. Diese lilane Linie ist der Automarkt nach Preisen. Also man sieht, wenn ich unter 20.000 Euro bin, dann verkaufe ich alle Autos. Das ist der gesamte Markt. Mhm. Je höher der Preis steigt, desto geringer wird der Marktanteil. Wenn ich hier bei 100.000 Dollar bin, dann ist der Marktanteil unter 1%. Mhm. So, jetzt haben wir das Model 3, das Model Y. Das ist der alte Preis gewesen. Da hatte ich ein Marktpotenzial ungefähr so etwas unter 5% des Marktes. Jetzt haben wir den Preis gesenkt und jetzt steigt dieser Total Addressable Markt auf einmal auf fast 20%, hat sich also vervierfacht. Mhm. Das heißt, das Marktpotenzial ist viermal so groß geworden durch diese Preissenkung. Und beim Model 3 ist es ähnlich, dass das nicht ganz so dramatisch, die Preise wurden auch nicht so stark gesenkt. Da erhöht sich der Total Markt auf von 10 auf, 25%. Mhm. Das ist sehr wichtig und tatsächlich dieser höhere Marktanteil, den braucht man natürlich auch, denn Tesla hat nicht das Problem, Autos zu verkaufen. Sie wollen mehr Autos verkaufen und deswegen müssen die Preise runter. Und bevor man dann die neue Plattform hat und das Auto vielleicht für 20.000 oder 25.000 Dollar anbieten kann, senkt man eben, sofern man das denn kann, die Preise der bestehenden Autos.
Das Aber sind natürlich dann aber die Margen, die natürlich dann auch wieder diskutiert werden. Wie wird sich das auf die auswirken? Da haben wir auch noch grafisch.
Genau, da sieht man, das geht zurück bis erstes Quartal 2019. Die Bruttomarge von Tesla, die ist gestiegen von unter 20% auf, in der Spitze war es dann Anfang 2022 bei 33%. Dann ging es wieder etwas nach unten und jetzt wird für das erste Quartal erwartet eine Marge von, ich glaube, ja, 23%, 23,1 sind es genau, im Durchschnitt. Das wird die entscheidende Frage sein, ob diese Zahl überboten oder unterboten wird. Darum wird es gehen. Und wie gesagt, ich glaube, dass Tesla das ganz gut geschafft hat, die Kosten so weit zu senken und die Produktion so zu optimieren, dass man diese Preissenkung abfedern kann und dass man ja vielleicht sogar etwas über dieser 23 liegt.
Und dann könnte wieder ein bisschen Leben vielleicht in die Aktie kommen nach der Zahlenvorlage.
Ja, zumal ja auch die Erwartungshaltung doch, auch was die Prognosen angeht, die Gewinnprognosen für diesen, fürs nächste Jahr wurden massiv nach unten genommen durch die Preissenkung. Und da ist die Erwartungshaltung eben doch sehr skeptisch und da kann... ist, sagen wir mal, viel Luft für eine positive Überraschung.
Gut, dann schauen wir unterdessen auf BYD. Da will man ja auch noch stärker den europäischen Markt angreifen. Zwei Modelle werden in diesem Jahr, der Dolphin und der Seal, noch hier in Deutschland und anderen Ländern auf den Markt kommen.
Was erwartest du dir hiervon? Ich bin mal gespannt auf die Preise. Also die bisherigen drei Modelle, die BYD in Deutschland anbietet, sind doch sehr teuer, finde ich zu teuer. Ich kann nicht als Chinese, auch wenn die Autos qualitativ sehr gut sind, auf den Markt kommen und teurer sein als die Konkurrenz vor Ort. Das macht keinen Sinn, da werde ich keinen Blumentopf gewinnen. Da bin ich gespannt auf die Preise, denn BYD kann ja auch mit den Preisen runter. Klar, man hat Transportkosten aus China nach Europa, aber es ist jetzt auch nicht so dramatisch, 1.000 Euro pro Auto vielleicht. Da muss man nicht so hohe Preise abrufen. In China geht es ja auch mit günstigen Preisen. BYD hat ja einen Marktanteil in China von 35-40% bei Elektroautos. Durch die günstigen Preise und verdient immer noch gutes Geld. Also da kann man, glaube ich, noch mal ein bisschen nachjustieren. Nichtsdestotrotz, bei BYD läuft es absolut. Wie gesagt, in China wahnsinnig gute Verkäufe. Habe ich gleich jede Menge Grafiken. Das Handelsblatt hat heute getitelt mit BYD hat Volkswagen überholt. Muss man sich vorstellen. Und zwar über alle Antriebsarten hinweg, nicht bei Elektroautos. Das ist beeindruckend. Hier sieht man nochmal den chinesischen Markt, da sieht man diese Entwicklung. Der Gesamtmarkt ist relativ konstant, ist im letzten Jahr leicht gefallen sogar und der Elektroautoanteil ist massiv gestiegen. Rein Elektroautos, Plug-in-Hybride, rein Elektroautos sind wir bei 20% gewesen letztes Jahr und plus Plug-in-Hybride geht es ja, 25-26% in der Größenordnung. Da sieht man mal, der Gesamtmarkt 19% geschrumpft, der Elektroautomarkt 331%, bei Plug-in-Hybriden sogar 490%. Und dieses Wachstum ist mittlerweile dramatisch und jetzt sieht man mal, also das ist schon ein ordentlicher Anteil am Gesamtmarkt, den Elektroautos ausmachen. Ja, und in diesem steigenden Elektroautomarkt hat natürlich, davon hat BYD voll profitiert, weil man ja nur elektrische Autos anbietet, also plus Plug-in-Hybride und man hat Volkswagen überholt im ersten Quartal. Wachstum 68%, Volkswagen ist geschrumpft um 14%. Und jetzt kannst du ja mal raten, wie viel... von diesen 427.000 Volkswagen elektrisch waren?
Oh, wahrscheinlich 400.000.
Echt?
Nein, wie viel elektrisch waren?
Wie viel elektrisch?
Ja,
also die 27.000. Das ist gar nicht schwer. Das ist gar nicht schlecht. In den ersten beiden Monaten waren es 6.000. Die Märzzahlen sind noch nicht ganz bekannt, aber es läuft so Richtung 10.000 hinaus. Also
noch weniger als gedacht.
Ja, das ist natürlich schon wenig. Also 10.000 elektrische Autos gegenüber 440.000 von BYD. Da ist einiges aufzuholen. Also Volkswagen hat ja einen Marktanteil in China von 14-15%. Rein elektrisch hat man gerade mal 2,5%. Da muss man aufpassen, dass man da hinterherkommt. Und Volkswagen muss auch mit den Preisen runter in China. Das ist natürlich problematisch, weil man ohnehin schon kein Geld verdient mit seinen Elektroautos und jetzt noch mal die Preise zu senken. Das ist schon problematisch und zeigt übrigens auch hier, wenn man die Tabelle sich anschaut, hier hinten alle Hersteller, fast alle haben verloren. Mhm. Nur die rein elektrischen.
Tesla. Und BYD.
Ja. Und hier. Und Honda. Ich weiß nicht, was Honda gemacht hat. Aber das bleibt das Geheimnis von Honda.
Wollen wir nicht weiter drauf eingehen. Wir schauen auf Volkswagen, wenn wir jetzt schon drüber gesprochen haben. Die Shanghai Automesse startet ja auch in dieser Woche. Da wird man vielleicht auch nochmal ein paar Neuigkeiten verkünden müssen, genau, wie man auch vorgehen wird.
Einen Tag vorher schon den ID.7 vorgestellt. Quasi der elektrische Passat. Sieht auch aus wie, also Bieder. Also wie Volkswagen. Also das ist ein Volkswagen. Das ist, kann man über Geschmack lässt sich bekanntlich trefflich streiten, ob man das Auto schön findet oder nicht. Die Fahrleistung, alles okay. Das ist jetzt keine Wundermaschine. Es ist aber auch kein schlechtes Auto, was ich so gelesen habe. Da wird man mal sehen, ob das jetzt die große Wende bringt. In China sicherlich nicht, denn die Chinesen beschweren sich bei Volkswagen über zu wenig Funktionen, über zu wenig Schnickschnack, über zu hohe Preise. Und da greifen Sie doch lieber auf heimische Marken zurück. Und da wird sich durch den ID.7 sicherlich nicht viel ändern, zumal das jetzt auch nicht als Limousine der Markt ist, den ich in diesen haben wollen. Ich in diesen Bögen auch lieber die SUVs. Aber da hat VW mit dem ID.4 und 5 und auch 6 jetzt nicht unbedingt die besten Autos am Start. Also das wird sicherlich nicht der Durchbruch werden. Dennoch, klar, Volkswagen bemüht sich, aber man hat natürlich das Problem, dass man auch in der unteren Preisklasse ist. Und da ist die Konkurrenz in China am größten. Während BMW und Mercedes im Premium-Segment noch so ein bisschen ungeschoren davon kommen, das wird aber auch nicht mal lange so bleiben. Denn auch BYD hat jetzt die Oberklasse angekündigt, einen Sportwagen, auch einen großen SUV. Also das sieht schon schwierig aus. Wie gesagt, China ist für die deutschen Autohersteller der wichtigste Markt, 30-40% Umsatzanteil. Und wenn man die Grafiken jetzt alle gesehen hat, dann sieht das wirklich nicht gut aus.
Willst du noch ein Wort
zum Chart sagen? Ja, zum Chart, da kann man jetzt... Also ich kann nur noch mal jedem den Rat geben. Ich meine, ich mag auch deutsche Autos. Ich bin ja auch jahrelang Passat gefahren, auch sehr zufrieden gewesen. Mittlerweile würde ich es nicht mehr machen wollen. Aber es ist sehr problematisch für alle Hersteller gegen diesen Elektroautomarkt zu kämpfen. Also man muss eben mitmachen. Das geht aber auf die Marge, denn mit Elektroautos verdient außer Tesla und BYD niemand sonst Geld. Das wird sogar ein Draufzahlgeschäft. Also entweder mache ich mit und kommen dann irgendwann vielleicht sogar in die roten Zahlen, wenn der Elektroautomarkt schnell wächst, was er wahrscheinlich tun wird. Oder aber ich mache nicht mit, dann laufe ich Gefahr, irgendwann ganz draußen zu sein. Also das ist ein richtiges Dilemma und man hat es an den Zahlen jetzt gesehen, das ist nicht zu lösen. Und gerade der wichtigste Markt China, da geht es auch noch am schnellsten. Und die dicken Jahre sind definitiv vorbei und ich würde keine Autoaktie anfassen, Auto außer BYD und Tesla.
Also auch nicht die nächste, die jetzt kommt, weil da Porsche, um die geht es jetzt, Porsche AG, die haben ja gute Absatzzahlen.
Ja, absolut. Zu Beginn der Woche. Muss erstes Quartal, 18% Wachstum, toll. Kommt natürlich gleich wieder ein Aber. Aber elektrisch, Taycan, 9% Absatzrückgang. Jetzt sagt Porsche, ja, wir haben da immer noch Probleme mit der Belieferung, mit Bauteilen. Da frage ich mich, wieso hat Porsche nur bei dem Taycan Probleme und bei allen anderen Autos nicht? Und wieso haben alle anderen Elektroautohersteller auch keine Probleme, sondern nur beim Taycan? Das stimmt irgendwie nicht so. Also kann nicht ganz passen. Insoweit, klar, die Zahlen toll, aber auch für Porsche, die fetten Jahre sind vorbei. Elektrisch ist man sehr schwach aufgestellt. Nur ein Modell, der Macan, kommt erst im nächsten Jahr. Der Cayenne, der elektrische, erst 2026. Da wird man dieses Wachstum, 18%, nicht aufrechterhalten können. Porsche wird ohnehin in den nächsten Jahren sehr, sehr bescheiden wachsen. Und da frage ich mich, ob ein KGV von 20 nicht doch ein bisschen zu hoch ist. Doppelte Umsatzbewertung. Und auf dem Niveau würde ich auf jeden Fall da nichts mehr machen wollen. Ich weiß, die Aktie ist sehr beliebt ich bin ja auch Porsche gefahren ein paar Jahre.
Alles mal durch.
Ein tolles Auto, der 911. Aber ich würde, ja, den würde ich auch schon noch gern fahren. Aber die Aktie würde ich nicht haben wollen.
Ja gut, man muss ja nicht, eigentlich soll man immer das kaufen, was man mag, sagt man ja so ein Sprichwort. Aber in diesem Fall stimmt es jetzt mal nicht. Du magst die Autos, aber nicht unbedingt das Wertpapier.
Genau.
Wir sind auf der Solarbranche. SMA Solar ist jüngst auf ein 10-Jahres-Hoch gestiegen, also läuft weiterhin.
Ja, so das Allzeithoch haben wir gestern fast geknackt. Das ist aus dem Jahr 2010 und ist bei 106,70 €. Und wir waren gestern bei 105 € irgendwas, also es hat noch ein guter Euro gefehlt. Da hätten wir sogar ein Allzeithoch gehabt. Aber es ist eine Frage der Zeit. Sehr beeindruckend, die Aktie. Also meine Leser in meinem Report freuen sich. Ich habe die letztes Jahr im Herbst empfohlen bei 52 €. Irgendwann im September hat sich jetzt fast verdoppelt. Und das innerhalb von einem guten halben Jahr. Das ist natürlich toll. Aber es besteht kein Grund, sich hier zu verabschieden. Denn ich weiß, es sagen viele, SMA Solar ist mittlerweile teuer. Das ist relativ. Also doppelter Umsatz in der Bewertung ist sicherlich nicht wenig. Aber wenn man mal in die USA schaut, SolarEdge ist mit dem 4-fachen Umsatz bewertet, Enphase Energy mit dem 10-fachen Jahresumsatz. Klar, die beiden sind profitabler, aber SMA Solar ist auf dem Weg, da auch wieder hinzukommen in die Region, in der die beiden US und SolarEdge aus Israel sind. Das läuft gut. Die Nachfrage ist ohnehin enorm, also weltweit. Wir haben ja wirklich jetzt den ersten weltweiten Solarboom, nachdem es sonst immer so regional begrenzte dynamische Aufwärtsbewegungen gab. Jetzt die ganze Welt ist mit dabei und SMA Solar ist ja auch weltweit aktiv. Also tolle Aktie. Mittlerweile muss man sagen, hatte schwierige Zeiten hinter sich, haben jetzt überstanden und jetzt ist so eine Entladungsrallye. Und ich glaube, die ist noch nicht vorbei.
Gut, wir werden es verfolgen. Dann schauen wir jetzt auf den Lithiumpreis oder auf Livent, nee, SolarEdge habe ich ganz unterdrückt. SolarEdge wollen wir auch noch darüber sprechen. Da haben wir nicht diese schöne Aufwärtsbewegung.
Da hoffe ich mal, dass dieses Chartbild, das sieht jetzt, glaube ich, seit einem Jahr genauso aus. Die Aktie läuft seitwärts unter großen Bewegungen immer wieder. Wenn man denkt, wie hier, es geht nach oben raus, dann war es wieder nichts. Aber auch hier, glaube ich, es kommen ja auch bald Zahlen dann vom ersten Quartal. Das könnte anders sein, dass auch hier mal der Knoten platzt und das nach oben raus. Ich habe es ja gerade gesagt, SolarEdge mit einem vierfachen Jahresumsatz bewertet. Es ist doppelt so teuer wie SMA Solar, man ist auch viel profitabler. Aber im Vergleich zu Enphase gerade immer noch auch zu niedrig bewertet. Und ja, ein tolles Geschäft, Wechselrichter. Und darüber hinaus auch im Batteriegeschäft ist man selbst aktiv. Elektroautos ist man mit dabei, also sehr breit aufgestellt. Und das ist für mich so ein bisschen eine Aktie, die ja in einigen Jahren vielleicht auch mal 100 Milliarden schwer sein kann. Und dann quasi so ein bisschen so die neue Energiegeneration einer der Top-Unternehmen werden könnte. Also es wird viele Firmen geben, die in diese Größenordnung vorstoßen. SolarEdge ist jetzt bei, ich glaube, 15 Milliarden, also 100 Milliarden reden wir vielleicht so 5-6 Jahre, aber das könnte mal so eine richtig große Nummer werden im Bereich erneuerbare Energien.
Na gut, wir werden es verfolgen.
Da kann man mal diese ein oder zwei Jahre mal auch mal aussitzen, wenn die Aktie mal nichts macht oder nur seitwärts läuft unter Schwankungen. Immerhin, also von 200 auf fast eine Verdopplung oder fast eine Halbierung, je nachdem, wie man sieht.
Aber wenn man jetzt hier vor einem Jahr, dann sind wir fast genau auf dem Niveau.
Genau, da oder außer Spesen nichts gewesen, ja.
So, ich war gerade schon ein bisschen ungeduldig. Jetzt wollen wir auf die Lithiumbranche zu sprechen kommen.
Der Lithiumpreis?
Nee. Aber der Lithiumpreis ist ja im freien Fall hier nicht ganz gewesen. Er ist stark zurückgegangen. Bis vor kurzem.
Ist immer die Sache. Was ist der Lithiumpreis? Vielleicht zeigen wir ihn gleich mal, den Lithiumpreis. Also, das ist eigentlich der einzige, den es auch so als Chart gibt. Das ist der Lithiumpreis vom chinesischen Spotmarkt. Ich weiß nicht genau, wie viel da gehandelt wird, aber Experten sagen sehr wenig. Also es ist ein Markt, der ja unter kleinen Umsätzen sehr stark schwanken kann. Das ist der Preis in Yuan, chinesische Yuan pro Tonne. Das sind umgerechnet jetzt ungefähr so 30.000 Dollar. Wir waren in der Spitze bei über 80.000. Man sieht es von 600.000 auf unter 200.000. Der Preis hat sich gedrittelt. Hat sich aber auch, oder andersrum, ist jetzt immer noch fünfmal so hoch wie im Tief 2020. Und diese enormen Preisschwankungen sind im realen Leben nicht vorhanden. Also wenn da neue Verträge abgeschlossen werden, dann orientiert man sich vielleicht am Rande an diesem Preis. Aber es ist so, ich habe auch mit Experten gesprochen, dass die Nachfrage immer noch so groß ist, dass Batteriehersteller, ich will nicht sagen Schlange stehen bei den Produzenten, aber die Verträge werden langfristig gemacht und die Preise, die gezahlt werden, sind nicht bei 30.000 Dollar, sondern sind eher im Bereich um die 50.000 Dollar.
Warum ist der Preis dann so niedrig? Wenn die Nachfrage
ist. Es ist halt so, diesen Spotmarkt braucht man eigentlich nur dann, wenn man kurzfristig noch irgendwelche Mengen an Lithium braucht. Und die braucht offensichtlich im Moment niemand und dann fällt er eben auch mal so stark. Und genauso ist er auch so dynamisch stark gestiegen. Auch das war sicherlich zu viel. 80.000 Dollar pro Tonne gab es nie. Zu diesem Preis wurde kein Vertrag gemacht. Genauso wenig wird jetzt einer zu 30.000 gemacht, sondern das ist ein stark schwankender Markt, weil er eben auch sehr klein ist. Und der wirkliche Markt sind eben die langen Verträge, die Batteriehersteller, Autohersteller mit den Produzenten schließen, also mit Firmen wie Livent. Und da liegen wir auf ganz anderen Niveaus als jetzt 30.000 Dollar. Und selbst bei 30.000 Dollar würde Livent immer noch gutes Geld verdienen, bei Produktionskosten so zwischen 10.000 und 15.000. Also solange der Lithiumpreis über 20.000 ist, ist alles in Ordnung und tatsächlich ist er ja noch viel höher. Ja, und das Spannende ist, dass auch dieser fallende Spotmarktpreis auch von Analystenhäusern benutzt worden ist. Ich will nicht sagen missbraucht, aber er wurde benutzt, um ja auch die Branche ein bisschen schlecht zu schreiben. Es gab ja diese Studie von Goldman Sachs, dann kam noch Morgan Stanley und ich glaube auch die Citi. Alle haben gesagt, die Lithiumpreise werden fallen. Sie sagen sogar jetzt noch, sie werden noch weiter fallen. Jetzt kam aber erfreulicherweise jemand, der sich gut auskennt in der Branche, Macquarie, die australische Bank, die natürlich sehr rohstoffaffin ist. Und die haben jetzt gesagt, wir stufen alle unsere Lithium-Empfehlungen alle auf Kaufen. Leider nur australische Aktien, also Livent ist nicht mit dabei gewesen. Weil im Moment sind die Preise für Lithium-Aktien einfach zu stark gefallen durch diese ganzen Studien. Ich will nicht sagen durch diese falschen Studien, aber zumindest fragwürdigen. Und jetzt kam, glaube ich, auch noch die UBS, die auch gesagt hat, Lithium kann man auf dem Niveau wieder kaufen. Also es dreht sich langsam die Stimmung. Man sieht es auch, die Aktien haben sich von den Tiefständen wieder erholen können. Nicht nur Livent, auch viel Lithium Explorer haben wieder zulegen können. Also ich glaube tatsächlich jetzt, der Boden ist erreicht und auch der Spotmarkt, der Preis wird auch wieder steigen.
Aber die Studien von Goldman und Co. beziehen sich schon auf den Spotmarktpreis. Also Goldman hat ja, was hatten Sie damals gesagt, wie weit
können
Sie
ja, ich glaube knapp über 10.000 sowas, 10.000 Dollar. Ja, schon, weil das ist der einzige Preis, den man sieht. Ja, also ich sehe nicht, ich weiß nicht, was Levin für Verträge hat. Das weiß ich nicht. Oder Albemarle oder die anderen Produzenten. Das kann man immer nur so hören. Ob das dann stimmt, weiß man auch nicht. Aber dieser Preis ist halt echt. Aber ob das spiegelt halt nicht den ganzen Markt wieder. Also tatsächlich, das übergeordnete Bild für Lithium, das sagen auch jetzt Macquarie, das ist vollkommen intakt. Die Nachfrage ist immer noch hoch. Und es ist nicht so, dass jetzt Lithium irgendwo rumliegt und keiner es mehr braucht. Im Gegenteil. Die nächste Argumentation der Negativanalysten zu Lithium war dann auch, dass der Elektroautomarkt nicht so schnell wächst wie gedacht, gerade der chinesische nicht. Der Januar war ja auch sehr schlecht, aber jetzt haben wir schon wieder sehr dynamisches Wachstum von über 30%. Wir haben auch gerade die Grafiken gesehen, also da ist keine Abkühlung in Sicht und soweit alles in Ordnung.
Werden wir Lithium auch weiterhin in vielen
Bereichen. Ja, und man kann jetzt tatsächlich die günstigen Preise doch mal nutzen, wer noch bei Lithium was machen möchte.
Und einsteigen. Gut, dann war es das für den Moment. Dankeschön für deine Einschätzungen.
Gerne.
Danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dann.